ist es ein fantastisches Medikament. Und wenn ich heute gefragt würde, was ist eigentlich das wichtigste Medikament, was Ihnen in den letzten 40 Jahren begegnet ist in dem Fach Dermatologie, würde ich sagen, das ist Isotretinoin.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Eiterpickel. Schon das Wort ist ein Albtraum. Und zu genau dem wird es auch für die meisten Teenager, wenn sie von der Akne betroffen sind. Aber leider sind viele Menschen auch noch davon betroffen, wenn sie das Teenageralter schon überschritten haben. Und in diesen Fällen zeichnet sie die Narben dieser Krankheit für immer. Was man dagegen tun kann, weiß niemand besser als mein heutiger Gast. Professor Dr. Volker Steinkraus zählt zu den besten Dermatologen Deutschlands. Er hat mit der Gründung des Dermatologikums die größte dermatologische Einrichtung Europas geschaffen. Ein Erfolgskonzept aus Hamburg heraus, das schon in viele andere Städte adaptiert wurde. Die gleichnamige Stiftung vergibt Stipendien an junge ausländische Ärzte aus medizinischen förderungsbedürftigen Ländern. Darüber hinaus ist er der Gründer des großartigen Skincare-Marke Tedcode 4, ohne die einige von meinen Freunden gar nicht mehr leben könnten. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit legt er unter anderem auf die Hauterkrankung, wie zum Beispiel auch der Akne. Und damit ist er mein idealer Gesprächspartner für die heutige Folge. Herzlich willkommen, Professor Dr. Volker Steinkraus.
Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung.
Ach Volker, ich habe schon eben gesagt, ich freue mich so richtig, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, über Sonnencreme unterhalten, das ist schon ein bisschen her. Und davor war es die Einführung deiner Skincare-Marke und davor, und damit hat es mal irgendwann begonnen, Rosacea. Und das ist ja nicht so lustig, weil mein Skript hier immer noch Akne und Rosacea hier heißt, weil ursprünglich wollten wir eigentlich mal über beides reden, dann haben wir mal so lange über Rosacea gesprochen, dass wir gesagt haben, komm, Akne holen wir nach. Schwupps, 2 Jahre später sitzen wir hier.
Wunderbar.
Du, ich fange mal mit der Gretchenfrage an, weil ich persönlich kann ja sagen, ich war auch wirklich sehr hart von der Akne gezeichnet und da war die ewige Diskussion, mit der wir jetzt gleich mal die professionelle Antwort haben wollen, sollte man Pickel eigentlich selbst ausdrücken oder nicht?
Nein, man sollte Pickel nicht selber ausdrücken und wenn man das tut, dann sollte man ein steriles Gerät dafür nehmen und nicht irgendeine sozusagen Fahrradspeiche, weil die Gefahr ist natürlich groß, dass man da Verunreinigung einschleppt in die eigene Haut, dass es dann erst richtig losgeht mit Entzündung. Also wer das kann, der darf das gerne mit sterilem Gerät machen, aber generell hands-off. Ich sage immer, kennen Sie die 10 Feinde vom Gesicht? Frage ich meine Patienten, sagen die alle, nein, kenne ich nicht. Sage, es sind die 10 Finger.
Okay, während du das sagst, habe ich gerade meinen Finger im Gesicht. Okay, sehr gut. Dann lass uns doch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Was genau ist Akne eigentlich?
Akne ist eine Entzündung der Talgdrüsenfollikel, der kleinen Poren im Gesicht, im Dekolleté und am Rücken. Und es gibt 3 Arten von Poren, von Follikeln. Es gibt die Terminal-Haarfollikel, das sind unsere Haare am Kopf.
Ich wollte gerade sagen, in Begrifflichkeit kenne ich eher von Haaren.
Ja, ja. Dann gibt es die Vellus-Haarfollikel, das ist dieses kleine Pflaumen-Haarkleid, was wir auch zum Beispiel im Gesicht an den Rändern haben, was man sieht, so ein bisschen kleine Pflaumenhaare, die man manchmal nur bei bestimmtem Lichteinfall sieht. Und dann gibt es Haarfollikel, wo nicht das Haar im Vordergrund steht, sondern eine sehr große Talgdrüse. Die Talgdrüse ist immer anatomisch angedockt an einen Ausführungsgang, das ist die Pore. Und da kann ein Haar drin sein oder auch nicht. Und im Gesicht ist da in der Regel kein Haar drin, sondern man sieht nur die kleinen Poren. Da kommt kein Schweiß raus, wie man glauben könnte, sondern da kommt Talg raus. Und diese Pore mit der Talgdrüse ist eine anatomische Einheit, wird aber dominiert von der Talgdrüse. Und die Akne ist also eine Erkrankung des Talgdrüsenfollikels und der ist eben im Gesicht, im Dekolleté und am Rücken. Das ist sozusagen der Ort, wo sich die Akne abspielt.
Okay. Habe ich soweit verstanden. Jetzt hatte ich ja schon in der Einleitung kurz gesagt, dass wir immer gerne von einer Teenager-Krankheit sprechen, welche vornehmlich eben halt in der Pubertät auftritt oder beginnt, sage ich mal so. Aber man sieht ja immer wieder, dass auch man im höheren Alter immer noch Menschen sieht, die Akne haben. So, das heißt also, A ist meine Frage, warum beginnt es in der Teenagerzeit und B, warum geht es mit der Teenagerzeit nicht auch weg?
Also die Akne ist eine ganz komplexe Erkrankung. Da gibt es sehr viel übermäßigen Talgfluss. Es gibt Entzündungen durch Störung der Verhornung im Ausführungsgang dieses Teigdrüsenfollikels. Es gibt Bakterien, die eine Rolle spielen. Es gibt eben Menschen, die einen kleinen Pickel haben. Am nächsten Tag ist der abgeheilt und andere haben einen kleinen Pickel und da ist am nächsten Tag eine große Geschichte draus geworden. Also die individuelle Entzündungsbereitschaft spielt auch eine große Rolle. Dann gibt es eine, eigentlich als Haupttreiber der Akne, und deshalb geht das auch in der Pubertät los, die Situation, dass männliche Hormone, Androgene, die Männer mehr haben als Frauen, aber auch Frauen haben Androgene, haben die Eigenschaft, den Teigfluss und die Teigproduktion zu fördern. Und das geht relativ schnell los in der Pubertät. Zwischen 10 und 13 beginnt in der Regel die Pubertät. Und dann gibt es sehr viel androgene Produktion. Und diese androgene Produktion stimuliert plötzlich die Teigdrüsenfollikel, Teig fließt. Und wenn Teig fließt, dann kann es auch schnell zu Verstopfungen kommen und in Abhängigkeit von der individuellen Entzündungsbereitschaft und den ganzen Bakterien, die da sind, entwickelt sich dann eben eine verstopfte Pore dieses Teigdrüsenfollikels und das ist der Mitesser, der Comedo. Ja, und dann hat man eine Comedonenakne, eine Mitesserakne, die noch gar nicht schlimm ist. Das sind entweder diese kleinen schwarzen Punkte, die man sieht, diese Blackheads.
Normalerweise häufig auf der Nase.
Oder sie sind geschlossen, dann sind es nur so kleine helle, hautfarbene, weißliche Comedonen, Mitesser. Und diese Comedonen, die können auch gerne platzen. Da sind dann Bakterien im Spiel, Enzyme, Lipasen. Und wenn die platzen, gibt es eine Entzündung. Weil dann gerät Talg oder der Inhalt der Pore, der eigentlich nur in diesem Ausführungsgang sein soll, plötzlich in die Haut, wo der Talg eigentlich gar nicht sein soll. Dann gibt es eine Fremdkörperreaktion, dann kommen viele Entzündungszellen und wandern dort ein und versuchen diesen geplatzten Teigdrüsenfollikel zu bekämpfen, weil die sehen da Teig, der gehört da nicht hin. Und dann gibt's in Abhängigkeit von der Menge der Entzündungszellen, zum Beispiel Eiterstippchen, das ist ja nichts anderes als sogenannte neutrophile Granulozyten, das ist eine bestimmte Entzündungszellart, die dann en masse plötzlich dort einwandert und dieses typische Eiterstippchen macht, von dem du eingangs sprachst. Und dann gibt es eben ein buntes Bild von Mitessern, Eiterstippchen, kleinen roten Punkten, manchmal auch größeren Zysten. Also die Akne ist klinisch, wenn man sie anguckt, ein sehr heterogenes Krankheitsbild. Man sieht ganz viele unterschiedliche kleine Veränderungen, die zusammenspielen und dann typischerweise auch in der Mitte des Gesichts, also an der Nase oder auch an der Stirn, am Kinn auftreten, gar nicht so sehr in der Schläfenregion, weil wir da nicht so viele Teigdrüsenfollikel haben, sondern in der T-Zone, das ist also Stirn, Nase und Kinn, da gibt es eben mehr Teigdrüsenfollikel. Deshalb ist die Akne häufig auch in der Gesichtsmitte, aber die kann natürlich an jeder Stelle sein.
Ich war da sehr divers aufgestellt, ich hatte es überall.
Ja, aber wie gesagt, an der Kopfhaut kann man auch eine Akne haben, aber es ist eher selten, weil da eben keine Teigdrüsenfollikel sind, sondern diese eingangs besprochenen Terminalhaarfollikel. Da steht das Haar im Vordergrund und nicht in der Teigdrüse. Im Gesicht steht die Teigdrüse im Vordergrund und nicht das Haar. Und das ist eben ein sehr buntes Bild, was dann entsteht, was also durch Androgene getrieben wird und dann eben zu Beginn der Pubertät auch Fahrt aufnimmt. Und beim einen mehr, beim anderen weniger. Und dann gibt es eben auch Familiengeschichten, wo der Vater schon eine starke Akne hat. Also die genetische Disposition, die Veranlagung spielt auch eine große Rolle. Und dann, wie gesagt, diese individuelle Entzündungsbereitschaft, die spielt eine große Rolle. Die Anzahl der Bakterien spielt eine Rolle. Es gibt eine ganz bestimmte Bakterienart, Propionibacterium acnes, heißt dieses Bakterium. Dieses Bakterium wohnt im Haarfollikel, in den Teigdrüsenfollikeln in der Tiefe, residiert dort und treibt dort sein Unwesen, sodass wir bei der Akne eine sehr komplexe Situation haben, von viel Entzündung, viel Androgen, viel Verhornungsstörung. Wir sprechen von Störung der Keratinisierung. Das Keratin ist sozusagen das Protein, was produziert wird von den Hautzellen und dann gerne auch bei Aknepatienten diesen Ausführungsgang verstopft, sodass dann dort ein kleiner Kriegsschauplatz entsteht in der Tiefe des Teigdrüsenfolikels, ein buntes klinisches Bild verursacht, was wir als Akne kennen.
Okay, das heißt also, ein einzelner Pickel macht noch keine Akne, ne?
Das ist richtig. Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, ein Pickel macht noch keine Akne. Den haben wir ja alle mal. Also ich kenne keinen Menschen, der nicht ab und zu mal sagt, so, weiß nicht, nach dem Rasieren oder durch irgendwelche Manipulationen, plötzlich hat man mal einen Pickel auf der Nase. Das stört einen natürlich wahnsinnig. Und da gibt's auch gute Tricks, diesen einen Pickel, der alle mal befällt, auch die Leute, die keine Akne haben, zu bekämpfen.
Wir haben ja ganz zum Schluss immer, die letzte Frage ist immer nochmal Tipps für unsere HörerInnen. Das heißt also, den Tipp, den werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Der kommt jetzt ganz zum Schluss, damit die Leute dranbleiben. Aber ich komme nochmal drauf zurück. Ich habe jetzt verstanden, dass natürlich der in erster Linie der Hormonschub da in der Pubertät eben halt eine große Auswirkung gibt. So, dann sagtest du, der Teig will raus und dann verstopft es und entzündet sich. Ist das denn so, dass du, wenn du jetzt deine Hände nie im Gesicht hast und abends einmal alles schön reinigst und alles, kannst du es komplett verhindern oder gibt es eine, wie du sagst, eine gewisse Disposition, dass man es eigentlich auch gar nicht verhindern
also
komplett
wenn man,
kann?
Es ist so, wenn plötzlich viele Hormone kommen, dann ist das für den Körper immer eine Dysharmonie, weil der Körper, wenn der plötzlich mit Hormonen geflutet wird, zu Beginn der Pubertät, das kennt er ja gar nicht. Und da gibt es eine Umstellung. Und diese Probleme sehen wir auch, wenn jemand zum Beispiel, wenn eine Frau über viele Jahre die Pille genommen hat und hat eine super Haut und dann plötzlich die Pille absetzt nach 10 Jahren Pilleneinnahme, dass sie plötzlich eine Wahnsinnsakne kriegt. Weil die Haut muss immer mit diesen Umstellungsreaktionen zurechtkommen. Und wenn plötzlich viel Androgene kommen, ist auch eine Umstellung, ist Reaktion. Und sonst könnte man sagen, später hat man ja auch Androgene. Wieso hat man denn später keine Akne mehr? Weil die Haut findet natürlich ihre neue Balance mit den Androgenen. Aber zu Anfang hat sie diese Balance noch nicht. Und dann kommt es, wenn man also eine starke Neigung hat zur Akne, und das ist ja familiär, tritt das ja dann auch gehäuft auf, dann entwickelt man eben eine Akne. Also man kann, wenn jemand zur Akne neigt, das Entstehen der Akne nicht verhindern. Dann müsste man sozusagen proaktiv da rangehen und schon mit starken Medikamenten eingreifen, bevor man überhaupt was hat. Das macht man ja nicht. Man behandelt ja jemand nach Klinik. Man guckt sich das an und wenn man das Gefühl hat, man kriegt das durch einfache, desinfizierende Maßnahmen, eine gute Hautreinigung durchzuführen und vielleicht ein bisschen ein lokales Aknemittel kriegt man nicht in den Griff, dann dreht man ja richtig auf. Und ich gehöre zu den Leuten, die eine Akne gerne frühzeitig richtig intensiv behandeln, damit wir eben nicht diese Folgeprobleme bekommen. Und die sind bei der Akne ja in erster Linie die Vernarbung.
Mhm. Ja, kann ich ein Lied von singen. Aber darf ich nochmal fragen, du hast es zwar jetzt gerade schon gesagt, du gehst lieber dann relativ früh richtig dran, aber nichtsdestotrotz ist meine Frage, könnte die Akne auch von alleine heilen?
Ja. Wie die meisten Krankheiten gibt es auch bei der Akne eine hohe Selbstheilungstendenz und wenn man jetzt gar nichts macht, dann heilt die Akne natürlich in den meisten Fällen auch irgendwann ab. Aber es gibt natürlich noch 50-jährige Männer, die immer noch eine starke Akne haben, aber das ist eher selten der Fall. Also die Akne heilt in der Regel auch von alleine, aber es dauert Jahre und das ist natürlich ein sozusagen sehr mühsamer, beschwerlicher Weg, weil die Akne zu ertragen, auch für einen jungen Menschen, der sich noch nicht so richtig gefunden hat. Also die Akne ist eine Erkrankung, die eine hohe sozusagen psychische Verletzung auch verursachen kann. Ich kenne junge Menschen, die wollen gar nicht mehr vor die Tür gehen und wollen sich nicht mit ihren Freunden treffen. Die Leute werden auch zum Teil depressiv, wenn sie eine schwere Akne haben. Und ich bin immer überrascht, dass die Akne nicht richtig behandelt wird. Wenn man heute jemand auf der Straße sieht mit einer schweren Akne, dann kann man hundertprozentig davon ausgehen, dass der nicht richtig beraten, betreut und behandelt wird. Mhm. Die Akne lässt sich immer, jede Form der Akne lässt sich heute exzellent behandeln.
Ich gucke ja auch immer ein bisschen bei Google, was für Fragen im Zusammenhang mit Akne gestellt werden. Und ich habe die eine Frage gefunden, die wahrscheinlich für gerade auch Teenager, die dann irgendwie miteinander kuscheln, interessant ist. Ist Akne auch ansteckend?
Nein. Die Akne ist nicht ansteckend, eine nicht infektiöse Erkrankung. Das muss man klipp und klar sagen. Und die meisten Hautkrankheiten sind ja glücklicherweise nicht ansteckend. Also da muss man auch mal sich ganz klar positionieren. Das wäre also falsch, Kontakt zu meiden, nur wenn man glaubt, das könnte übertragbar sein. Das ist es nicht.
Es gab damals in meiner Pubertätzeit gab es einen Werbespot von Clearasil, also einer Marke sozusagen, die sich auf das Thema Akne dann ja auch spezialisiert hat. Und da sah man dann irgendwie Teenager, die so alle miteinander da an einem Tisch saßen und Pizza aßen und Cola tranken und keine Ahnung was. Weil das war ja damals immer so der Inbegriff, das kommt von der schlechten Ernährung. Ist das tatsächlich so? Also hat die Ernährung einen Einfluss auf die Akne?
Jein. Also der Einfluss der Ernährung auf die Akne wird überschätzt. Es gibt einen gewissen Einfluss der Ernährung. Insbesondere wissen wir das von Milch. Milch hat einen sehr hohen glykämischen Index. Das heißt, wenn man Milch trinkt, dann kommt es sehr schnell zum Anstieg von Blutzucker. Und wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, dann wird Insulin ausgeschüttet. Und Insulin ist ein Hormon, das Entzündung fördert.
Okay.
Also ein proinflammatorisches, ein entzündungsförderndes Hormon, was auch anabol wirkt. Insulin hat ja die Aufgabe, Zucker in die Zellen zu verpacken und zu bringen. Und wer also viel Zucker isst, zum Beispiel durch eine Ernährung wie Milch, die gerne den Zucker schnell hochtreibt, hat viel Insulin, und wer viel Insulin hat, hat viel Entzündung. Das ist jetzt sehr plakativ und ein bisschen vereinfacht ausgedrückt.
Ja,
und wir wissen heute, dass Milch einen schlechten Einfluss hat auf die Entwicklung der Akne. Also insofern, und wir sind die meisten sozusagen, also ich in meiner Generation habe ja von Milch gelebt. Und also ich versuche heute mit jungen Menschen, die sehr viel Milch trinken, versuche ich die so ein bisschen zu sensibilisieren, dass sie da die Kirche im Dorf lassen. So ein bisschen Milch morgens zum Müsli und so, okay. Aber es gibt auch Leute, die sich von Milch ernähren. Ja, also
das war das einzige Getränk, was es bei mir auf dem Schulhof gab.
So, wenn man jetzt bei Schokolade, habe ich auch das Gefühl, aus meiner Erfahrung, dass wer viel Schokolade isst, dass man schon mal dann am nächsten Tag gerne den einen oder anderen Pickel hat. Aber generell zu sagen, Süßigkeiten und Coca-Cola machen Akne, das ist falsch. Also der Einfluss der Ernährung auf die Akne wird übertrieben, und es ist auch interessant, dass Menschen aus unterschiedlichen Kontinenten, die sich völlig anders ernähren, also die Akne gibt es überall, aber die gibt es in unseren westlichen Ländern, die sich sozusagen gerne auch süß ernähren, ist die Akne eben häufiger. Also das wissen wir. Und interessant ist, dass es ganz bestimmte Naturvölker gibt, zum Beispiel Papua-Neuguinea, da ist die Akne unbekannt. Mhm. Es gibt also dort in der Pubertät keine Akne. Also insofern gibt es sicherlich irgendwo auch genetische und ernährungsmäßige Einflüsse. Trotzdem meine ich, dass der Einfluss Ernährung überschätzt wird. Und denn ich wurde ja früher, als ich Kind war, da hieß es kein Schweinefleisch essen, nichts Gebratenes. Und wie gesagt, wie du eben schon sagst, keine Coca-Cola, keine Gummibärchen. Das halte ich in der Form nicht für richtig. Also nochmal, der Einfluss der Ernährung wird überschätzt. Aber es gibt offensichtlich einen gewissen Einfluss von Süßigkeiten, die einen schnellen Anstieg des Blutzuckers machen, wie wir es am Beispiel von Insulin und seinen schädlichen Einflüssen von Insulin auf entzündliche Vorgänge in der Haut wissen. Und dazu gehört natürlich die Akne, aber es ist ein entzündlicher Vorgang in der Haut.
In Papua-Neuguinea gibt es ja auch Menschenfresser, insofern die Ernährung können wir auch nicht übernehmen. Sag mir noch mal, ab wann sollte ich denn deinen Arzt aufsuchen?
Ja, also diese kleine, ich stelle immer wieder fest, dass der Leidensdruck doch sehr unterschiedlich ist. Es gibt Leute, die haben eine starke Akne und nehmen es gar nicht richtig wahr. Und es gibt Leute, die haben einen Pickel auf der Nase und für die ist schon Holland in Not. Ich glaube, wenn man jetzt merkt, mit Beginn der Pubertät, dass immer wieder neue Entzündungen kommen und man kriegt das in den Griff, dann sollte man sich Rat holen. Und da ist man auch mit der Creme und mit einer guten Desinfektion, mit einer guten Reinigung des Gesichts gut beraten. Man muss dann nicht immer das große Besteck auspacken, um seine Akne zu behandeln. Das haben wir natürlich auch und ich bin auch schnell dabei, das große Besteck auszupacken, wenn ich das Gefühl habe, es geht in die falsche Richtung. Aber so diese Mini-Akne, da einmal sich die richtige Creme zu holen und da so ein bisschen gegen anzuarbeiten, das sollte man, finde ich, frühzeitig machen und dann nicht warten, bis das alles ist fully blown in vollem Gang ist, um dann eventuell sozusagen die Sache nicht mehr richtig in den Griff zu kriegen.
Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wir suchen für unsere Physiotherapie Physiotherapeuten, die Lust haben, in einer Privatpraxis zu arbeiten und sich wirklich viel Zeit für ihre Patienten zu nehmen. Das Team um Birte Germann ist einfach eine fantastische Gruppe von Menschen, wo es absolut Spaß macht zu arbeiten. Weitere Details dazu findet ihr unter www.lanzerhof.com/karriere. Alle Informationen zu den Jobs und auch darüber hinaus. Du hattest jetzt von der Behandlung her gerade gestartet und sagtest, okay, einfach mal vernünftig reinigen, desinfizieren und dann vielleicht auch eine entsprechende Creme zur Behandlung machen. Was wären denn so die nächsten Eskalationsstufen?
Also ich würde mit bei der kleinen unkomplizierten Pubertätsakne würde ich anfangen mit einer guten Reinigung, mit einer, zum Beispiel in der Seife oder auch mit Benzoylperoxid. Gibt es auch in Reinigungsformen. Das ist so ein Renner, der dieses Benzoylperoxid BPO, das ist eigentlich aus der Akne-Therapie für uns nicht wegzudenken. Also mit leichten reinigenden Maßnahmen und zum Beispiel einem Wirkstoff Acelainsäure, das gibt es in Gel- und Cremeform, das ist so für die jugendliche Akne unkompliziert, ist nicht so der Oberburner, was die Effektivität anbetrifft, aber die leichte Akne ist damit hervorragend zu kontrollieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann würde ich sehr früh schon mit Vitamin A-haltigen Substanzen an die Haut gehen. Vitamin A ist ja so ein Alleskönner für die Haut. Vitamin A sozusagen öffnet die Talgdrüsenfollikel, sodass dieser verstopfte Talg besser abfließen kann, macht also ein leichtes Peeling.
Retinol ist doch auch Vitamin A, oder?
Vitamin A, Retinol ist reines Vitamin A. Ja, und wir nehmen in der Regel nicht Vitamin A, reines Vitamin A, sondern in dem Fall nehmen wir Vitamin A-Säure. Tretinoin heißt der Wirkstoff.
Oh, das ist gerade in den USA sehr in gegen Falkenbehandlung.
Richtig.
Auch.
Wenn man auch mit Vitamin A behandelt, dann ist es so, dass Retinol wird in der Haut verstoffwechselt zu Retinaldehyd. Und Retinaldehyd wird weiter verstoffwechselt zu Vitamin A-Säure, zu Tretinoin. Und Tretinoin ist auch der aktive Wirkstoff und hat eben sehr viele unterschiedliche Wirkqualitäten. Also peelt die Haut, hält die Haut ein bisschen auf, wirkt ein bisschen gegen den übermäßigen Talgfluss, wirkt ein bisschen antientzündlich, obwohl es zu Beginn gerne ein bisschen reizen kann. Das wird häufig falsch gemacht. Wenn man mit Vitamin A-Präparaten arbeitet, dann werden die häufig zu schnell eingesetzt. Man muss das immer so ein bisschen einschleichen, damit es keine Irritation an der Haut gibt. Und last not least verbessern die auch die Kollagenstruktur und erhöhen die Kollagendichte. Und deshalb wird es eben auch als Antifaltenmittel eingesetzt mit großem Erfolg in der richtigen Konzentration. Und das ist auch der Grund, weshalb man Retinol ist eigentlich so der All-Time-Hero in der Dermatologie, der Lokaltherapie. Mit seinen Unterschieden gibt es viele unterschiedliche Substanzen. Aber ist eigentlich mal entdeckt worden über die Akne-Therapie. Denn diese ganze Antifaltenwirkung ist mal entdeckt worden 1983 von einem Argentinier, der erkannt hat, es gibt alte Männer, die haben häufig, wenn sie viel rauchen und viel in der Sonne waren, so eine Akne in der seitlichen Gesichtsregion, nennt man Morbus Favre Racucho. Und das hat dieser argentinische Arzt 1983 behandelt mit Vitamin A, hat diese akneartigen Veränderungen bessern können und hat dann beobachtet, dass sich die Gesichtshaut auch bessert und glättet und die Leute jünger aussehen. Und das ist dann aufgegriffen von einem gewissen Albert Klickmann in Philadelphia. Der hat das dann 1986 im American Journal of Dermatology, Academy of Dermatology publiziert. Und dann hat eine weitere amerikanische Arbeitsgruppe, Voorhees in Michigan, das ab 88 sehr sozusagen intensiv bearbeitet, publiziert im Journal of the American Medical Association, im JAMA. Und dann nahm das eigentlich weltweit Fahrt auf, dass man erkannt hat, dass Retinol bzw. Vitamin A-Säure, das ist ja ein sozusagen ein weiterer, der aktive Metabolit, der aktive Wirkstoff von Retinol, dass das eben Kollagen fördert. Und dann hat man eben diese ganzen Vitamin-A-Präparate immer weiter entwickelt, weil man gesehen hat, die haben tolle, viele unterschiedliche Wirkqualitäten für und auf der Haut. Und aus der Therapie der Akne ist Vitamin A und dieser ganze Formkreis um Vitamin A herum, wir sprechen von Retinoiden, Oid heißt so ähnlich wie Retinol, Retinoid. Das sind diese ganzen Stoffe, die alle irgendwie an Retinol, an Vitamin A angegliedert sind mit leichten Veränderungen am Molekül. Das sind die Retinoide und die Retinoide sind heute mit die wichtigste, also eine Substanz für uns, sowohl intern als auch extern. Also man kann das auch in Form von Tabletten nehmen.
Mhm. Nur, weil sich vielleicht die eine oder andere Hörerinnen oder Hörer jetzt im Augenblick fragen, Mensch, wenn das so gut gegen Falten hilft, also nicht Retinol, sondern eben halt die Vitamin-A-Säure, die ist aber nach wie vor verschreibungspflichtig, oder?
Ja, Vitamin-A-Säure ist ein verschreibungspflichtiges Medikament und das ist auch richtig so, weil das eben sehr stark irritieren kann und Vitamin A generell, die Vitamin A-Therapie sollte ärztlich begleitet werden, nicht? Weil da gibt es viele Fragen, die da links und rechts auftreten, die man alle sehr gut beantworten kann. Wir wissen sehr, sehr viel über Vitamin A und es ist auch ein Hobby von mir. Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Vitamin A, aber es ist ein faszinierender Wirkstoff. Es ist genau wie Aspirin. Ich sage mal, ein bisschen spielerisch, dass Vitamin A ist das Aspirin der Dermatologie. Ja? Mhm. Weil die Internisten finden auch ständig neue Ideen für Aspirin. Das ist ja mal ein Schmerzmittel gewesen und heute nimmt man das zur Förderung der Durchblutung bei Vorhofflimmern oder zur Verhinderung von Schlaganfällen und möglicherweise ist es also auch ein Anti-Cancer-Drug, Low-Dose, Aspirin zu nehmen. Also es hat sehr viele unterschiedliche Wirkungen, des Aspirin. Und so ähnlich ist es mit Vitamin A. Vitamin A peelt, ist deshalb gut für die Akne, wirkt antientzündlich, wenn man es richtig einsetzt, wirkt sebo-suppressiv, also Sebum ist Talg und sebo-suppressiv ist und die unterdrückt die Talgproduktion. Mhm. Also eine sebo-suppressive Wirkung, die bei Akne erwünscht ist. Es hält kleine Pigmentflecken auf. Das ist auch erwünscht, wenn man nach jahrzehntelanger Sonneneinwirkung über diese Altersflecken im Gesicht hat. Macht auch keiner so richtig gerne leiden. Kann man natürlich super gut lasern, aber man kann das auch mit Vitamin A oder auch mit Vitamin C aufhellen. Mhm. Und also praktisch mit Stoffen, die das Melanin oder die Entstehung von Melanin, diesem Pigmentfarbstoff, diesen Pigment sozusagen verhindern. Und insofern fasziniert mich die Wirkung von Vitamin A, wird auch in der Onkologie gegen Leukämien eingesetzt, Vitamin A. Da gibt es auch Vitamin A-Abkömmlinge. Also Vitamin A ist eine sehr starke Substanz, die wir zur Verfügung haben, die bei richtiger Dosierung eben sensationell ist, weil es auch so Zellverbände schützt, hat auch eine gewisse protektive, eine schützende Wirkung. Also man könnte zum Beispiel auch, wenn man viel in der Sonne ist, abends eine Vitamin A Creme nehmen oder ein Vitamin A Serum und damit auch eine gewisse Regeneration fördern. Also hat ganz viele Wirkungen, aber heute ist das Thema natürlich die Akne und für die Akne-Therapie ist es nicht wegzudenken, weil es eben peelt und auch den Teigfluss ein bisschen unterdrückt oder die Teigproduktion. Das wollen wir ja.
Ich muss ja sagen, als du gesagt hast, das wird auch vererbt, war ich so ein bisschen, habe ich mich erwischt gefühlt, weil meine Tochter hat auch sehr dann unter der Akne gelitten. Und dann kam natürlich diese Allzweckwaffe Vitamin A, aber nicht von außen, sondern von innen. Lass uns doch darauf mal eingehen.
Ja, es gibt ein Medikament, das ist wirklich ein Meilenstein in der Dermatologie, dieser Entwicklung des Medikaments. Es ist ungefähr vor 35 Jahren auf den Markt gekommen. Das heißt Isotretinoin, das ist quasi Vitamin A-Säure, ein minimal verändert. Das Tretinoin, die Vitamin A-Säure, über die wir eben schon lokal gesprochen haben, minimal, wirklich nur eine klitzekleine Veränderung am Molekül. Daraus entsteht das Isotretinoin. Und das ist ein Durchbruch in der Akne-Therapie. Nicht? Also, weil wenn man das Medikament rechtzeitig einsetzt, dann kann man heute die Akne heilen. Und das ist was ganz Besonderes. Man kann sie nicht bessern, sondern man kann sie heilen. So als wenn man nie eine Akne gehabt hätte. Auch die schwere Akne. Also ich habe viele junge Leute, die zu mir kommen, mit einer schweren Akne, wo ich sage, um Gottes Willen, warum nimmst du nicht seit ein oder zwei Jahren schon Isotretinoin? Ja, mein Doktor, der hat mir dann irgendwie immer Cremes verschrieben und sage, also ich bin der Meinung, dass die meisten viel zu lange warten, bis sie Isotretinoin einsetzen. Ich habe in meinem Leben mal nachgerechnet, ich habe ungefähr 100.000 Menschen mit Isotretinoin behandelt.
What?
Viele Ärzte schreiben das, glaube ich, weiß nicht, ein, zwei Mal die Woche auf. Ich schreibe das am Tag 20 Mal auf, weil wir natürlich eine sehr, sehr viele Akne-Patienten haben. Sehr, sehr viele. Und bei uns im Hause ist das eine Standardtherapie. Und es gibt eben bei diesem Medikament, und deshalb muss man jemanden, mit dem man dieses Medikament gibt, sehr eng führen. Die müssen also alle vier Wochen kommen, muss alle vier Wochen eine Blutabnahme machen. Man muss sehr genau sozusagen die Therapie besprechen, weil es gibt eben eine Einschränkung bei diesem Isotretinoin. Man darf, während man es nimmt, nicht schwanger werden. Und das ist bei einer jungen Frau, Anfang 20, die vielleicht sozusagen in die Familienplanung schon im Hinterkopf hat, eben ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wenn man mit diesem Medikament schwanger wird, muss man die Schwangerschaft abbrechen. Weil Vitamin A, darf man eben in der Schwangerschaft deshalb nicht nehmen, weil es embryotoxisch ist. Das heißt, ein Embryo, der heranwächst, darf nicht mit Vitaminen geflutet werden. Und insbesondere nicht mit Vitamin A, weil es dann zu einer fehlerhaften Organanlage kommt. Wir sagen auch, dass das Medikament teratogen ist. Und wenn also gewährleistet ist, dass eine wirklich wasserdichte Schwangerschaftsverhütung durchgeführt wird, dann spricht auch nichts dagegen einer jungen Frau dieses Medikament zu geben, weil auch junge Frauen haben teilweise sehr, sehr starke Akneformen. Und auch bei der Rosazea, ist jetzt nicht heutiges Thema, die Rosazea ist auch eine Erkrankung, die akneähnlich ist. Eine ganz andere Erkrankung, aber akneähnlich. Und auch diese fulminant ablaufende Rosazea, die manchmal über Nacht kommt und schwerste Entzündungen im Gesicht macht, kann man exzellent mit Isotretinoin behandeln. Also wenn man jemanden gut berät, dann kann man ihm sozusagen die Angst nehmen, weil die Leute lesen im Internet und sagen, oh Gott, das darf nicht.
Ja, auch so Depressionen werden häufig auch
mal angeführt. Ja, es ist richtig. Es steht im Beipackzettel, dass das die Stimmungslage in Richtung Depression verändern kann. Ich beobachte bei meinen Tausenden von Patienten, dass es eine wirklich ganz, ganz, ganz große Rarität ist. Und viele Leute sind auch depressiv, weil sie eine Akne haben. Also wenn jemand eine schwere Akne hat, macht das auch depressiv. Und es nehmen natürlich viele Leute auch Antidepressiva, viele auch teils junge Leute, bin ich immer wieder erstaunt. Und dann mache ich so, wenn ich dann Isotretinoin verordne, telefoniere ich immer mit dem behandelnden Neurologen oder Psychiater und sage, ist es okay für Sie, wenn ich das verordne? Und in der Regel wird das also dann auch bejaht, dass das in Ordnung ist. Und ich habe bei den vielen jungen Leuten, die eine depressive Stimmungslage hatten, immer erlebt, dass die Isotretinoin-Therapie das nicht verschlechtert, sondern immer auch bessert. Ich schleiche mich dann so ein bisschen rein. Ich gebe dann nicht gleich eine volle Pulle, dass man mit hochdosiert einsteigt, sondern nimm eine niedrige Dosis und sag, komm, wir treffen uns mal in 14 Tagen, schon mal wieder nicht, erst in vier Wochen. Und wenn du die niedrige Dosis verträgst, dann schleichen wir uns ganz langsam an die Dosis ran, die wir eigentlich haben wollen, damit wir schnell ins therapeutische Fenster kommen, wo die Akne dann wirklich auch gut anspricht. Und ich kann sagen, ich habe bei den über 100.000 Patienten, die ich in den letzten 30, 40 Jahren behandelt habe, gibt es nicht einen einzigen, wo ich hinterher sage, Mensch, hätte man das mal nicht gemacht, jetzt hat er irgendwie komische Nebenwirkungen und so weiter. Und man muss die Patienten, die Isotretinoin kriegen, muss man gut führen, engmaschig führen, für die erreichbar sein. Ich sage, wenn irgendeine komische Frage auftritt, kommen sie sofort. Und es gibt natürlich, wenn man den Beipackzettel von Isotretinoin liest, dann denkt man, jetzt soll man umgebracht werden. Ja. Aber so sind Beipackzettel eben häufig geschrieben. Und deshalb muss man da auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, das ist ein sehr gut verträgliches Medikament. Man kriegt trockene Lippen und man darf nicht schwanger werden. Das sind die beiden wichtigsten Dinge. Und also ich habe Olympiaruder, ich habe Bundesliga-Fußballspieler, Leute, die viel, wirklich auch viel Sport machen, die die Isotretinoin nehmen. Und man, gut, wenn man nur jeden Tag 6 Stunden Gewichte stemmt, ne, dann muss man auch mal so ein bisschen vielleicht sagen, vielleicht kannst du in der Zeit, wo du das Zeug einnimmst, auch mal ein bisschen irgendwie
reduzieren.
Ein bisschen reduzieren. Das finde ich, ist schon der gesunde Menschenverstand. Wie bei allen Entzündungen und Therapien, dass man da auch Alkohol sich da nicht die Kante gibt. Das sind ja junge Leute, fragen mich immer, ja, wenn ich es nehme, darf ich denn noch mal ein Bier am Wochenende trinken? Natürlich darfst du dann ein Bier am Wochenende trinken. Aber du brauchst ja vielleicht nicht 10 Bier trinken. Ja? Also insofern generell ist immer ein Thema Arzneimittel und Alkohol bei jungen Leuten und sind ja junge Leute, die Akne haben. Ja? Also ich finde, man muss immer sagen, hier ist der gesunde Menschenverstand angesagt. Und mein Ziel ist, dass die Leute in 10 Jahren sagen, toll, dass ich das damals gemacht habe.
Ich sage heute, schade, dass es das bei mir noch nicht gab.
Ja, das gab es ja damals noch nicht. Aber wieso, bei dir gab es das doch schon?
Na, bei mir gab es, aber ja, das stimmt, 35 Jahre würde schon hinkommen, aber ich habe es nicht verstanden.
Ja, damals lief das auch nur in Studien, in Universitätskliniken und so weiter. Dieses Isotretinoin hat ja auch erst vor ein paar Jahren so den breiten Markt der niedergelassenen Dermatologen erreicht. Früher lief das in Studienform an Unikliniken. Aber wir wissen inzwischen sehr, sehr viel ist über das Medikament. Es wird auch nicht nur bei der Akne, sondern auch bei vielen anderen Erkrankungen eingesetzt. Es gibt ja auch viele akneartige Erkrankungen, die keine Akne sind, aber ähnlich aussehen wie eine Akne, weil sich auch irgendwie am Follikeln abspielen. Es ist ein fantastisches Medikament. Und wenn ich heute gefragt würde, was ist eigentlich das wichtigste Medikament, was Ihnen in den letzten 40 Jahren begegnet ist in dem Fach Dermatologie, würde ich sagen, das ist Isotretinoin.
Wow, das ist mal eine Aussage gerade von dir.
Ja.
Wahnsinn. Wir hatten ja ganz kurz schon die Pille angesprochen, weil das war bei mir damals in meiner Jugend noch immer der Klassiker, dass Frauen, die unter Akne litten, dass die dann immer die Pille verschrieben bekommen haben. Also Mädchen, man muss ja wirklich sagen Mädchen. Das heißt also, die waren irgendwie dann häufig ganz happy, dass sie dann die Verhütung gleich verschrieben bekommen haben. Aber das hat ja damals, war das so eine Behandlung von innen. Das vermute ich, weil es wahrscheinlich genau das, was du beschrieben hast, diese Hormonauswirkung hat, oder?
Ja, das ist nicht die Pille als solche, sondern das ist ein Zusatz zu dieser Pille und zwar ein Antiandrogen. Es gibt sozusagen viele Verhütungspillen, die einen Zusatz haben mit einem Antiandrogen und dieses Antiandrogen kann man eben super auch nutzen für die Therapie der Akne und deshalb ist es eben für junge Frauen, die eine Akne haben, auch eine tolle Therapie, wenn sie eine Pille mit einem Antiandrogen nehmen. Das muss dann aber, das verschreiben wir Dermatologen, das gebe ich immer in die Hände des Gynäkologen. Der versteht davon mehr als wir. Aber es ist vom Prinzip her ein toller Ansatz, jemand mit einem Antiandrogen zu behandeln. Das geht aber nur bei Frauen. Also wenn man das Männern geben würde, wären sie impotent. Ja, sie können einen Mann nicht mit einem Antiandrogen behandeln. Das muss man abwägen. Also insofern ist das eine Therapie, die nur für Frauen zur Verfügung steht, aber da natürlich fantastisch wirkt und auch eingesetzt werden sollte. Und das kann man natürlich wirklich gut auch wieder mit Isotretinoin kombinieren. Überhaupt ist ja ist ein toller Ansatz, dass man verschiedene Arzneimittel, die synergistisch wirken, miteinander kombiniert, um dann einen besseren Erfolg noch zu haben.
Wo wir gerade bei dem Thema Schwangerschaft sind, hat die Schwangerschaft jetzt mal losgelöst von welchen Medikamenten man nimmt, sondern einfach grundsätzlich, hat die Schwangerschaft eine Auswirkung auf die Akne?
Ja, die meisten Frauen, die schwanger sind, haben während der Schwangerschaft eine bessere Haut. Ja? Aber es gibt tatsächlich auch Schwangerschaftsverläufe, wo die Haut schlechter wird, möglicherweise auch selbst ein bisschen induziert, weil viele dann, wenn sie schwanger sind, sich besonders gut pflegen und sehr viel Cremes nehmen und dann kriegen die gerne diese typische periorale Dermatitis, so Entzündung um den Mund herum, weil die sich mehrfach täglich mit Cremes versorgen.
Das ist doch die Stewardess in Frankreich.
Ja, das genau. Und die gibt es eben häufig auch in der Schwangerschaft, aber es mag die Haut gar nicht. Also die Haut braucht nicht so viel, wie wir glauben. Ich glaube, dass der häufigste Fehler der Hautpflege ist, dass die Haut überpflegt wird. Was soll die arme Haut mit diesen ganzen Produkten? Also ich sage immer, less is more. Und ein bisschen Pflege ist gut, ein bisschen Pflege, die richtige Pflege, aber nicht, dass man sollte es da nicht übertreiben. Und meistens, wie gesagt, wird die Haut besser in der Schwangerschaft, gelegentlich wird sie aber schlechter. Und auch die Rosazea, eine akneähnliche Erkrankung, wie wir vorhin schon ein paar Mal geschreift haben, kann auch in der Schwangerschaft massiv auftreten. Und das ist für uns auch wirklich dann immer ein harter Brocken, weil man jemanden in der Schwangerschaft natürlich nicht so behandeln kann, wie man gerne möchte. Sondern da muss man natürlich sehr große, da geht's ja sozusagen dann primär um das Kind, dass das nicht geschädigt wird. Das muss in jede Überlegung einbezogen werden. Und da verbieten sich natürlich interne Vitamin-A-Therapien oder kann man eigentlich mit Antibiotika, mit bestimmten Antibiotika kann man gut arbeiten, zum Beispiel mit Erythromycin oder auch mit Cephalosporin. Da muss man dran denken, ob man dann vielleicht sowas dann macht. Aber es gibt auch da bei der Akne-Therapie viele Dinge, die man während der Schwangerschaft einsetzen darf. Zum Beispiel Acelainsäure darf man einsetzen, Benzylperoxid darf man einsetzen. Also wir haben da auch so ein kleines Arsenal an Arzneimitteln, womit man es relativ gut kriegt. Und das ist ja auch das sind ein paar Monate. Ja, und ich stelle immer mit Freude fest, dass viele Frauen wirklich sehr stringent sind und gerade in der Schwangerschaft, es geht eigentlich nur ums Kind und wenn ich jetzt ein bisschen Akne habe, ja, das ist jetzt nicht schön, aber dann ist es so. Da gibt es auch keine Frau, die darauf besteht, jetzt während der Neumode keinen Pickel zu haben, sondern da geht wirklich alles um das Wohl des Kindes und das finde ich super gut, dass ich das beobachte, dass Frauen sich da selbst so ein bisschen zurücknehmen und sagen, ja, wenn es dann so ist, dann ist es so, lieber keine scharfen Sachen in dieser Zeit.
Das Benzoylperoxid, glaube ich, gab es zu meiner Jugend auch schon. Das ist doch das, was immer alles entfärbt, oder?
Richtig. Benzoylperoxid, also wer so ein schwarzes T-Shirt trägt, der kann sich gleich ein neues kaufen.
Genau.
Benzoylperoxid bleicht natürlich, ist sozusagen ein hervorragendes Desinfektionsmittel und hilft auch bei diesen Keratinisierungsstörungen im Teigdrüsenfollikel. Also ist eigentlich auch in Kombination mit Antibiotika gibt es tolle Cremes, die sowohl dieses BPO, Benzoylperoxid, als auch ein Antibiotikum enthalten, nicht wegzudenken. Also ganz wichtige Substanz, bleicht aber und macht, muss man jetzt hier einmal sagen, macht manchmal mega Allergien. Also es kann sein, dass jemand das BPO, das Benzoylperoxid nimmt und dann ein rotes, geschwollenes Gesicht hat. Also und das ist auch gar nicht so selten. Also ich schätze so 3-5% der Menschen reagieren massiv auf BPO und die Frage ist immer, wo haben die sich sensibilisiert? Wahrscheinlich vielleicht auch beim Zahnarzt, weil der Zahnarzt arbeitet auch viel mit BPO. Es ist ja also gar nicht so selten im täglichen Leben des BPO.
Okay. Wir haben hoffentlich die Pandemie weitestgehend hinter uns. Nichtsdestotrotz war ja in dem Zusammenhang mit den Masken ja auch immer gesagt, dass die für die Haut jetzt auch, ist wahrscheinlich der 11. Feind von den 10, die du schon aufgeführt hast. Was würdest du jetzt Menschen mit Akne raten, wenn sie dann doch nochmal in die Situation kommen, dass sie Masken tragen müssen?
Ja, also das ist schwer, da ein gutes Rezept zu haben, weil die Maske macht natürlich einen Wärmestau und sie scheuert auch am unteren Gesicht und das sind beides Dinge, die für die Akne nicht gut sind. Ja, also es gibt ja, wir sprechen auch von der Maskne, die Akne durch die Maske, die Maskne. Das ist eigentlich nur zu bewältigen oder zu bessern, wenn man eben so wie es geht die Maske absetzt. Also man muss ja, zu Hause trägt man sie glücklicherweise nicht, da hat man ja schon mal die Hälfte oder drei Viertel des Tages, wo man darauf verzichten kann, dann muss man das auf wenige Stunden reduzieren. Da gibt es keinen guten Tipp, weil die Maske erhöht die Temperatur an der Haut an der Stelle. Das ist auch nicht immer förderlich. Sie scheuert und man schwitzt manchmal ein bisschen unter der Maske. Dann kommt sozusagen beim Atmen die Atmungsluft, die da gefangen wird, dazu. Also es ist nicht keine schöne Situation für Leute, die gerne eine Gesichtsirritation haben oder schnell eine Akne kriegen. Ich habe dafür kein Patentrezept.
Wenn wir soweit durch wären mit der Aknebehandlung, würde ich gerne jetzt mal auf die Folgen der Akne, sprich die Aknenarben, mal kurz eingehen. Wird man die wieder los?
Ja, die wird man vielleicht nicht immer komplett los, aber man wird sie wieder los. Und es gibt immer bessere Behandlungen der Narben. Und man sollte damit erst beginnen, wenn die Akne Schnee von gestern ist. Das heißt, die Akne muss einmal richtig ausgeheilt sein, bevor man in die Narbenbehandlung einsteigt. Deshalb ist es häufig so, dass jemand so Narben hat, aber die Akne geht auch noch so ein bisschen weiter. Dann mache ich immer erstmal am liebsten ein halbes Jahr Isotretinoin, damit wirklich Ruhe im Karton ist. Da darf kein Eiterpusteln kommen, während ich jemanden schleife oder peele oder mit irgendwelchen anderen Dingen behandle oder laser. Also die Akne sollte sicher ausbehandelt sein. Das sollte Schnee von gestern sein. Und dann kann man das nächste Kapitel eröffnen. Das heißt, dann gehen wir an die Narbenbehandlung ran. Und da gibt es natürlich von bis. Früher hat man sehr häufig mit so einer Diamantfräse geschliffen. Das ist eine tolle Therapie in der Hand desjenigen, der das beherrscht. Heute wird dieses Schleifen eigentlich durch lasertechnologische Ansätze ersetzt. Da gibt es einen Erbium-Jagd-Laser oder ganz bestimmte CO2-Laser oder sogenannte Fraxel-Laser, die nur eine fraktionierte Lasertherapie machen. Die schießen so kleine Löcher rein in die Haut, glätten die Haut. Und dann gibt es auch so dieses Micro-Needling, dass man also mit so einem Roller, wo so viele kleine Nadeln dran befestigt sind, unterschiedlicher Tiefe, über die Haut geht. Und die Idee ist eigentlich immer, dass man die Haut anregen will, dass man Wundheilung machen will. Wenn wir die Haut leicht verletzen, wenn man die Haut leicht verletzt, dann reagiert die Haut mit Wundheilung. Und diese Wundheilung führt dazu, dass das Bindegewebe, die Vernarbungen, die ja in der Lederhaut stattfinden, nicht in der Oberhaut, sondern in der Lederhaut. Die Oberhaut hat ja nur 0,1 Millimeter, wird ständig erneuert. Und unter der Oberhaut, unter diesem Tischtuch, ist dann der Tisch mit den ganzen Kollagen. Und da spielt sich die Narbenbildung ab. Und das möchte man sozusagen remodulieren. Wir sprechen von einem Remodeling, was immer stattfindet. Da wird immer Kollagen angebaut, Kollagen abgebaut. Nichts ist statisch im Gewebe der Dermis. Und deshalb kann man da so ein bisschen Bewegung reinbringen, indem man kleine Löcher mit dem Laser reinschießt oder indem man dieses Microneedling macht oder indem man die Haut mechanisch, ich sage mal, ein bisschen ärgert. Mhm. Ja? Wenn man sie mechanisch ein bisschen ärgert, dann trägt man eins zum einen trägt man dann diese, kriegt man ein bisschen Ruhe rein, weil man sie abträgt und dann erhofft man sich eine eigene Wundheilungsvorgänge von der Haut, die dazu führen, dass das Narbenbild sich bessert. Und das kann man heute, ist auch keine Einmaltherapie. Früher war so dieses Fräsen mit der Diamantfräse war eine Einmaltherapie. Aber heute macht man diese Lasertherapie, es sind mehrere Ansätze, immer so ein Abstand von 6-8 Wochen, muss man es wiederholen, mehrfach. Und wir sehen wirklich deutliche Besserungen mit diesen ganzen neuen Technologien. Was schwer ist, diese Eispicknarben. Es gibt manchmal so tiefe Narben in der Haut, heißen Eispicknarben, als wenn jemand mit der Hacke auf so ein Eis geht. Das ist nicht so einfach zu behandeln, weil man da natürlich ein tiefes Loch in der Haut hat. Das kann man aber zum Teil auch chirurgisch machen. Wenn man es ganz fein exzidiert, rausschneiden mit dem Skalpell und mit einer ganz feinen Naht, die in der Haut liegt, zusammennäht, kann man diese tiefen kleinen Eispicknarben super gut behandeln. Und dann, wenn man die entfernt hat, kann man dann sozusagen in der richtigen Sequenz weiterarbeiten mit Lasertechnologien oder diesem Microneedling. Und da gibt es auch immer neue, bessere Ansätze, wie die Lasertechnologie sich überhaupt ja ganz toll entwickelt. Also für die Leute, die eine vernarbte Haut haben, gibt es eigentlich gute Nachrichten. Das kann man gut behandeln.
Gute Nachrichten für mich. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, lieber Nils. Hat Spaß gemacht.
Halt, Moment. Wir müssen noch den Tipp geben.
Den Tipp?
Den Tipp okay. Haben wir vergessen.
Ja, okay. Den Tipp. Mein Tipp für diesen Pickel, den wir alle mal haben und der mega nervt, ist, dass man da keine Creme oder sonst was hat, sondern dass man den austrocknet mit einem Zinkpuder. Oder gibt es in jeder Apotheke, kann man sich das fragen, ein Zinkpuder, was mit einem Antibiotikum kombiniert ist, mit Erythromycin. Man kann also sich dieses Erythromycin mit dem Zinkpuder, das ist ein kleiner Stift, das fügt man dann zusammen. Und damit betupft man diese Stelle, die man nicht haben will, 2-3 Tage hintereinander. Das kann man also, am besten macht man das über Nacht. Aber nicht so viel Creme drauf machen, ja, also sondern wie gesagt, Zinnerit heißt das, und das ist das Zinkpuder und Erythromycin, und das ist, ich finde es hervorragend, wende es seit Jahrzehnten an, und es gehört eigentlich sozusagen so ein Must-Have für jeden, der ab und zu mal so einen blöden Pickel hat.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 67 an. Hier sprechen wir über die Rosazea mit Professor Dr. Volker Steinkraus. Und wir haben es ja in dieser Folge häufiger angesprochen, dass es da gewisse Ähnlichkeiten mit der Akne gibt. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.